Ich möchte, ehe wir beten, aus dem Johannesevangelium, wir haben ja schon an diesem Wochenende viel gehört und mir sind noch diese Verse hier groß geworden, aus dem Johannesevangelium, aus dem 16. Kapitel von Vers 25. Hier spricht unser Herr: Dies habe ich euch in Gleichnissen verkündet. Es kommt aber die Stunde, da werde ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch mit voller Offenheit Kunde über den Vater geben. Und ich glaube, die Stunde ist gekommen. Sie ist da, wo er uns offen über alles hat Kunde gebracht. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und den Glauben gewonnen habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Hinwiederum verlasse ich die Welt und kehre zurück zum Vater. Da sagten seine Jünger: Siehe, jetzt redest du frei heraus und gebrauchst keine bildliche Rede mehr. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und niemand dich erst zu befragen braucht. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr, wisset wohl, es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in das Seine, und ihr mich alleine lassen werdet. Und doch bin ich nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst oder Not. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Lob und Dank sei unserem Gott für diese Worte, die er ausgerufen hat. Und ich glaube, es ist für uns wie ein Trost. Ja, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Können wir nicht froh sein, dass diese Worte geschrieben stehen? Welch ein Trost für uns alle. Er hat überwunden und auch wir dürfen mit ihm Überwinder sein. Glauben wir das? Ja, alleine nicht, aber durch ihn. Und das eine ist noch das Herrliche, wie es hier steht: Das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, oh, wer den Frieden in Gott hat, der kann Gott danken, der kann froh sein. Ihr Lieben, nur wenige Menschen haben Frieden mit Gott. Wenn sie Frieden mit Gott haben, haben sie auch Frieden untereinander. Die Menschen möchten Frieden schaffen, ohne Gott und ohne seinem Wort. Aber das gelingt ja nicht, ihr Lieben. Nur wenn er Frieden gibt, und nur in Jesus haben wir den Frieden. Und dafür wollen wir ihn auch heute Nachmittag ehren und seinen Namen erheben. Lasst uns dazu aufstehen, lasst uns gemeinsam anbeten. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch heute Nachmittag, für diese Stunde. Wir danken dir schon bereits noch einmal für die hinter uns liegenden Stunden, für dein teures und heiliges und gesegnetes Wort, Herr. Mein Gott, wir können nur sagen, du hast Großes an uns getan. Jubelt im Staube, wir beten dich an. Herr, wir sind so dankbar, dass du uns deine Wahrheit kundgetan hast. Und nur jeder, der wird es verstehen, dem du dein Wort geoffenbart hast. Wem du es nicht geoffenbart hast, wird davon gehen, o Herr, und wird, Herr, nicht wissen, worum es geht. Aber, Herr, die Deinen werden dich erkennen, werden dein Reden verstehen, o Herr, werden dir danken, o Gott, und deinen Namen preisen, o Herr. Denn du hast mächtig in unseren Tagen dich kundgetan. Nicht mehr in Gleichnissen redest du, sondern offen redest du mit den Deinen, o Herr. Wie in jenen Tagen, so auch in unseren Tagen, o Herr. Glory deinem wunderbaren Namen. Wir beten dich an, Herr, und bitten dich, lass deinen Frieden in unsere Herzen verbleiben, o Herr. Und wo er noch nicht drinnen ist, Herr, dann schenke ihn, o Herr. Gib ihn, Herr. Wir brauchen deinen Frieden. Wir haben gesungen, wir brauchen dich alle Zeit. Du gnadenreicher Herr, dein Name ist mein Hort, dein Blut mein Freudenmeer. Herr, nimm hin die Ehre, nimm hin den Lobpreis und die Anbetung aus all unser Herz und Mund, o Herr. Heute Nachmittag, Herr, wir geben dir die Ehre und bitten dich, stärke unseren Bruder, der dein Wort wieder bringen wird, o Herr. O Herr, und öffne unsere Herzen, dass wir es aufnehmen, Herr. Denn wir wissen, es ist nicht das Wort eines Menschen, sondern es ist dein Wort, o Herr. Glorie deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Welch ein großer Unterschied zwischen dem, was Menschen für sich als gewiss betrachten, und zwischen dem, was tatsächlich gewiss ist. Gottes Wort ist zuverlässig, wahrhaftig, und was er gesagt hat, das ist gewiss. Und wir können uns hundertprozentig darauf verlassen. Dieses Wort ist in uns und wir sind in diesem Worte. Ich glaube nicht, dass es seit den Tagen der Apostel eine Zeit gab, in der die Gläubigen mit dem Wort durch den Geist so tief, so innig verbunden waren, wie es jetzt ist. In den vergangenen Jahrhunderten war ja mehr Erkenntnis als Offenbarung. Die Offenbarung, die ist ja noch gar nicht so alt wie all die Erkenntnisse, die im Laufe der Jahrhunderte schon zum Teil waren und offenbar geworden sind. In der Offenbarung liegt natürlich das Lebendige, das Seligmachende, diese absolute Gewissheit, die uns vom Herrn geschenkt worden ist durch sein Wort. Und da haben wir es dann auch einfach mit dem Glauben. Wir müssen uns anstrengen, wenn wir nicht glauben wollten. Aber wenn wir glauben, brauchen wir uns nicht anzustrengen. Wir glauben ja nicht an uns. Wir glauben auch nicht an das, was wir vollbringen könnten. Wir glauben an den Herrn und an das für uns vollbrachte und vollendete Erlösungswerk. Ich habe das hier vor kurzem schon gesagt. Lasst uns nicht zu denen gehören, die an ihrer Seligkeit das ganze Leben arbeiten und am Ende noch keine Gewissheit haben, selig geworden zu sein. Lasst uns zu denen gehören, die glauben, was der Herr schon durch den Propheten Joel gesagt hat. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden. Amen. Amen. Es muss dieser lebendige Glaube, der über jedem Zweifel erhaben ist, in unser Innerstes hineindringen. Nun, heute Nachmittag bin ich gar nicht dazu gekommen, in der Heiligen Schrift zu lesen. Das wird selten ein Verkündiger zugeben. Aber warum sollen wir das nicht auch mal so sagen, wie es ist? Und dennoch, wo immer wir die Heilige Schrift öffnen, spricht Gott zu uns. Sein Wort ist ja ein offenes, für uns zugängliches Wort. Und ihr merkt es sicherlich jedes Mal, wenn ich von lehrmäßigen Dingen absehen möchte, fast mit innerer Gewalt, dann komme ich immer wieder in sie hinein. Man kann die Dinge einfach nicht ändern. Sie sind so von Gott gefügt worden. Und das muss auch so sein für diesen letzten Zeitabschnitt, in dem wir leben. Aber eins möchte ich klar gesagt haben. Wir stehen hier vorne nicht als Zuchtmeister und auch nicht als Lehrmeister. Wir möchten in väterlicher Weise das Wort unseres Gottes miteinander teilen, denn auch wir haben es nur empfangen, um es weitergeben zu können. Paulus sagte ja damals, ihr habt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter in Christo. Und wir möchten ja gemeinsam zu dem vollen Mannesalter im Herrn durchdringen, möchten nicht länger als unmündige Kinder hin und her bewegt werden, sondern fest werden im Glauben, welches durch Gnade geschieht. Ihr merkt's ja wohl in der letzten Broschüre, die gestern ausgelegt wurde, und in dem Rundbrief. Wir versuchen mit allem, was in uns ist, die biblischen Wahrheiten miteinander zu teilen. Aber den Rest, den muss Gott tun. Das ist dann eine Sache zwischen Gott und dem Einzelnen. Der eine bekommt den Zugang, der andere nicht. Der eine widerstrebt, der andere lässt die Bremse los und übergibt sich dem Herrn. Und wie uns Bruder Russ vorgelesen hat, der Herr deutete an, die Zeit kommt, wo ich nicht mehr in Gleichnissen mit euch reden werde. Die meisten bleiben an den Gleichnissen stehen, streiten darüber und fallen darüber. Aber es gibt Menschen, die mit voller Offenheit die Worte der göttlichen Offenbarung hören. Und sie finden auch ihr Gleichgewicht im Herrn, im Worte und auch das rechte Verhältnis zueinander. Das gehört einfach alles zusammen. Im englischen Rundbrief habe ich es eigentlich wesentlich deutlicher geschrieben, weil es um des Wortes Willen Generation einfach notwendig war. Im Englischen gibt es nur ein Wort für Geschlecht und Generation und nicht zwei, nur ein Wort. Und da heißt es eben doch im Matthäus Evangelium 24, 34, diese Generation wird nicht vergehen. Und im englischen Sprachbereich ist seit Menschengedenken immer eine Generation als 40 Jahre betrachtet worden. Und da hatte ich die Aufgabe nachzuweisen, dass jede Generation in der Bibel ganz anders ausgefallen ist. Ich gebe euch drei Beispiele aus Matthäus Kapitel 1, weil wir sie im deutschen Rundbrief nicht haben. Ihr könnt sie nachlesen. Hier ist von drei Geschlechtern, im Deutschen steht das Wort Geschlecht, im Englischen steht das Wort Generation an dessen Stelle, was in diesem Fall Geschlecht heißen muss. Und es heißt hier in Matthäus 1, Vers 17, man sieht, von Abraham bis David sind es im Ganzen 14 Geschlechter. Hört jetzt bitte zu. Der Zeitabschnitt von Abraham bis David, 14 Geschlechter. Und wohl auf den Strich 1000 Jahre. Geteilt durch 14, mindestens 70 Jahre pro Geschlecht, englische Sprachweise, pro Generation. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft, genau 400 Jahre, geteilt durch 14, macht 28. Der dritte Abschnitt, genau 600 Jahre, von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus, geteilt durch 14, ergibt genau 42 Jahre. 70, 28, 42 sind nur drei Beispiele. Wollte man diesem Gedanken weiter nachgehen, ich habe es nur tun müssen, um der englischen Welt willen, weil die sich alle so festgelegt haben auf das kommende Jahr 86, weil der Engel des Herrn damals zu Bruder Brenham kam und ihm gesagt wurde, dass die Fahne Davids in der Luft weht zum ersten Mal nach 2500 Jahren und so weiter. Und deshalb war es notwendig. Aber ich sage das heute nur mal ganz schlicht deswegen, um uns vor Augen zu führen, dass Rechnerei im Worte Gottes zu überhaupt nichts führt und zu gar nichts Nütze ist. Wer hat uns dazu überhaupt beauftragt? Wie schön, wenn man glauben kann, wie die Schrift sagt, Zeit und Stunde weiß niemand. Doch wenn ihr das alles seht, dass es zu geschehen beginnt, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Da braucht man niemand, der noch rechnet oder sich verrechnet. Nein, dann rechnen wir nur mit einer einzigen Sache, und das ist mit der Wiederkunft des Herrn. Und wann diese stattfindet, das weiß der allmächtige Gott, und das sollte mir und dir wirklich genügen. Aber wenn mich die amerikanischen Brüder so sprechen hörten, dann wäre schon ein Urteilsspruch nach dem anderen fällig geworden. Das kommt sowieso nach diesem Rundbrief in ganz mächtiger Weise. Aber wenn man weiß, wo man steht und weiß, dass man zur Verteidigung des Wortes Gottes von Gott aus bestimmt wurde, dann stehst nicht du, weil du stehen möchtest, dann stehst du, weil du stehen musst im Namen des Herrn. Das ist der ganz große Unterschied. Und wir wissen immer, dass Gott zur rechten Zeit geholfen hat, als damals der Prophet Daniel in der Gefangenschaft im Propheten Jeremia las. Der hatte ja den genauen Zeitraum von 70 Jahren angegeben bekommen. 68 waren vergangen. Also wusste er, die Stunde ist nahe gekommen. Wenn Gott Zeiten angibt, dann ist alles wunderbar. Wenn er aber nur Zeichen der Zeit angibt, dann müssen wir uns an den Zeichen der Zeit orientieren. Wir müssen immer sagen, was Gott gesagt hat und es so glauben und nicht darüber hinausgehen. Vielleicht werde ich dieses in einem folgenden Rundbrief mal in Deutsch ebenfalls klarstellen, aber wir haben ja das Problem, soweit ich weiß, nicht. Ich habe es nur eben doch erwähnen wollen. Wir erwarten euch alle und natürlich den Segen Gottes zum Jahresende. Wir möchten uns Bibelstunden nach altem Muster machen, Gebetsstunden nach altem Muster, wo wir wirklich einmütig in der Gegenwart Gottes versammelt sind, nicht nur um Predigten zu hören, sondern Gott zu erleben. Für einen Verkündiger des Wortes ist erst dann Freude, wenn die Menschen, die das Wort gehört haben, es auch erleben und Gott es an ihnen bestätigen kann. Wenn man den Verlorenen die Rettung verkündigt und sie nicht gerettet werden, dann ist eine Betrübnis. Werden sie gerettet, ist Freude. Verkündigt man den Kranken die Heilung und sie werden nicht geheilt, ist eine Betrübnis. Werden sie geheilt, ist Freude, weil Gottes Wort bestätigt, Gottes Kraft offenbar geworden und die Menschen erlebt haben und mit nach Hause nehmen können, was Gott ihnen gegeben hat. Das Gleiche trifft auf jedes andere Thema zu. Wollten wir über das Thema der Geistestaufe sprechen und dann feststellen, dass sie nicht erlebt wurde, dann kommt Betrübnis. Wenn man aber feststellen kann, dass sie erlebt wurde, erlebt wird, dann kommt Freude auf. Überall da, wo Gott sein Wort an uns bestätigen kann, kommt tiefe Dankbarkeit in uns auf. Dem Mann, der damals geheilt wurde, dem brauchte man nicht zu sagen, hüpfe jetzt und springe. Er hüpfte und sprang vor Freude, weil Gott an ihm Großes getan hat. Aber wir glauben schlicht und einfach, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und kommt mir alles so ausgehungert geistlich, dass Gott uns alle füllen kann. Selig sind, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie sollen gefüllt werden, sie sollen satt werden. Wenn wir in einen Gottesdienst kommen, um Belehrung zu empfangen, werden wir sie empfangen. Kommen wir aber, um noch mehr von Gott zu empfangen, werden wir noch mehr von Gott empfangen. Wir müssen dahin gelangen, dass wir einmütig jede Gelegenheit in der Gegenwart Gottes zum gemeinsamen Gebet nutzen. Und in diesem gemeinsamen Gebet werden wir Gott begegnen können und er wird uns begegnen. Wie viele glauben noch daran, dass Gott auch die Verheißung an uns einlösen wird und uns alle mit dem Heiligen Geist erfüllen? Glaubt ihr alle noch daran? Ich glaube daran. Ich glaube sogar, was in Sacharja 10, Vers 1 steht, bittet den Herrn um Spätregen zur Zeit des Spätregens. Es wird abschließend, wie am Anfang, am Ende der Gnadenzeit, ein gnädiger Regen Gottes kommen. Und das stimmt mit Apostelgeschichte 3, letzter Teil von Vers 19 und 20 überein, auf dass Gott Zeiten der Erquickung senden kann. Es werden Zeiten sein, in denen der Same, der vorher in die Herzen gelegt wurde, von diesem Regen Gottes befeuchtet und von der Sonne der Gerechtigkeit bestrahlt wird, so dass Wachstum und Reife zusammen geschehen kann. Beides, Wachstum und Reife, wird parallel miteinander gehen in diesem letzten Abschnitt, in den wir ja jeden Augenblick hineinkommen könnten. Auch wenn ich in dem Rundbrief versuche, darauf hinzuarbeiten, dass sich niemand festlegen soll, dann habe ich in keinem Fall den Gedanken, wie es ja auch geschrieben steht, mein Herr kommt noch lange nicht. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass es ganz nahe sein muss. Aber ich werde mich hüten, Unnüchternheit zu unterstützen. Wir müssen weiter planen und weiter leben und weiter arbeiten, als blieben wir noch 100 Jahre auf Erden. Aber wir müssen leben und glauben und dem Herrn dienen, als wäre jeder Tag der letzte Tag, den Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Diese absolute Nüchternheit muss uns bewahrt bleiben bis zum letzten Tage. Und ich glaube, es wird eine solche Schar geben, die ganz einfach abwarten kann, bis die Stunde Gottes schlägt. Und dann genügt's ja. Dann genügt es ja, wie lange der Zeitabschnitt dann noch sein wird, das weiß keiner von uns. Auch jetzt auf dieser Reise bin ich gefragt worden, ob es denn stimme, dass Bruder Brenim gesagt habe, die Toten werden auferstehen und etwa 40 Tage mit uns sein. Und ich habe es euch ja schon gesagt, durch die Übersetzungsarbeiten ist das bedingt. Wenn einer die Predigt in Bruder Brenims kennt, dann muss ich es ja sein, weil ich Zeile für Zeile übersetze. Und dabei kann man gewiss nicht schlafen. Nein, das hat Bruder Brenim nie und nimmer gesagt. Das hat Bruder Green gesagt und zu finden ist es wohl auf einem der Bänder. Aber es sind dann Dinge, die in den Raum gestellt werden und sie werden Bruder Brenim zugeschrieben und schon geht das hin und her los. Nein, wir glauben, was die Heilige Schrift sagt und so wird es auch sein. Es ist gar nicht notwendig, dass eine Zeitspanne nach der Auferstehung vergeht. Damals, als Christus auferstanden ist und die alttestamentlich Heiligen gemäß Matthäus 27 von Vers 51 mit auferstanden sind, mussten sie erwarten, bis die 40 Tage um waren, in denen er mit seinen Jüngern gesprochen hat, und erst dann konnte er sie hinaufnehmen. Aber wenn der Herr jetzt wiederkommt, dann kommt er ja mit dem Weckruf, mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Engelfürsten, und die Toten werden in Unvergänglichkeit auferstehen, und wir werden verwandelt werden, und zusammen in einem Augenblick werden wir hinaufgenommen werden. Wie viel Zeit braucht denn Gott noch dafür? Er hat's in seinem Worte gesagt, und sein Wort ist doch schon eine vollendete Tatsache, und es wird in dem Augenblick geschehen, um bei dem Herrn für immer zu sein. Ich möchte am liebsten dann gar nicht auf Wiedersehen sagen. Einfach mich nicht mehr umschauen, sondern zur Herrlichkeit eingehen. Und dennoch wissen wir, wie wir heute wohl in einem Lied gesungen haben, dass wir dort Gäste sein werden. Wir kommen ja nach dem Hochzeitsmahl wieder zurück mit dem Herrn, um hier dann das tausendjährige Reich zu feiern. Denn er ist der König in der Zeit und wird sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle, die mit ihm sind, werden auch dann mit ihm sein. So steht's ja auch in Offenbarung 19 von Vers 11 geschrieben, dass die Heiligen ihm folgen werden und in gleicher Weise mit ihm kommen werden. Wir dürfen uns mit diesen Worten untereinander trösten. Größte und gewaltigste Offenbarung Gottes und seines Wortes, und dann trotzdem tief gebeugt und demütig in der Gegenwart des Herrn, setzen wir einen Glaubensschritt vor den anderen und folgen dem Herrn nach. Wie geschrieben steht, wohin das Lamm geht, sind sie auch gegangen. Heute werden wir nur noch ganz kurz ein paar Bibelstellen betrachten und dann zum gemeinsamen Gebet nach vorne kommen. Letztes Mal wurde mir gesagt, dass die gemeinsamen Gebete doch einfach gewaltiger, angenehmer, inniger sind. Und das stimmt auch. Oh, wenn wir so in der Gegenwart Gottes zusammenkommen und uns wirklich öffnen und auch vorher noch sagen können, Herr, vergib mir, wie ich all denen vergeben habe, so dass wir mit Vergebung, mit Frieden, mit freiem Zugang zum Thron der Gnade hinzutreten können, dass kein Hindernis mehr vorhanden ist, dass uns nichts mehr zurückhalten kann, sondern wir unsere Verbindung und Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes mit unserem Herrn finden. Und das bedeutet ja das gemeinsame Gebet, dass jeder seine Verbindung zu Gott sucht und findet. Und dann sind wir alle in einem Geiste, in einem Glauben, in einem Worte und in der Gnade des Herrn. Im Petrus, im zweiten Petrus, im dritten Kapitel lesen wir in Vers 2, 2. Petrus 3, Vers 2, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Ihr müsst dabei aber zunächst bedenken, dass am Ende der Tage Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Bleiben wir bei diesem Gedanken stehen. Viele werden erschüttert werden, wenn diese 40-Jahr-Spanne um sein wird, ganz gleich, von wann sie gerechnet wird. Und die Spötter werden natürlich eine große Sache haben, um die Gläubigen zu verachten und zu sagen, wo ist denn nun seine verheißene Wiederkunft? Sorgen wir uns nicht, selbst wenn noch Spott über uns kommen sollte, zu dem allem, was ja schon gekommen ist, dann würden wir es umso mehr begrüßen, wenn der Herr recht bald käme. Und vielleicht muss es auch so kommen, damit der Geist und die Braut rufen kommen, dass wir nicht nur gleichgültig darüber reden oder davon hören, sondern dass es der Notschrei werden würde, komm, Herr Jesus, und dann wird es sicherlich auch soweit sein. Das Hauptgewicht wollte ich auf diesen Tatbestand legen, dass hier geschrieben steht, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Das wollen wir tun. Wir wollen am Worte Gottes, an allem, was geschrieben steht, festhalten. Im gleichen Kapitel, in Vers 14 steht, darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie ja auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Heute Vormittag wurde uns das Wort aus dem Korinther und dann das Wort aus Jakobus gelesen von der göttlichen Weisheit. Hier schreibt Paulus von der Weisheit, die seinem geliebten Bruder Paulus vom Herrn verliehen worden war. Paulus konnte sagen, was den Menschengeschlechtern von Anfang an verborgen geblieben war, das hat Gott jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart. Hier ist die Rede von der Weisheit, die dem Paulus verliehen wurde, um das niederzuschreiben, was wir heute so dringend benötigen. Er war es, der 1. Korinther 15 geschrieben hat. Er war es, der doch all diese wichtigen Dinge niederschreiben durfte. 1. Thessalonicher 4 und dann auch 5 von dem Tag des Herrn. Er war es, der über Gaben und über Dienste geschrieben hat, über die Gemeinde, über die Auferstehung, über all die Dinge, die lehrmäßig von absoluter Notwendigkeit waren. Und dafür sind wir Gott dankbar. Diese Männer haben allerdings so geschrieben, als stünden die Dinge schon vor ihnen. Heute schauen wir zurück und es sind fast 2000 Jahre vergangen. Aber Propheten haben ja schon zu ihrer Zeit geschrieben, als wäre das, was noch hunderte von Jahren vor ihnen war, schon geschehen. Ein gutes Beispiel, Jesaja 53, und es bleibt auch das Beste. Er war verwundet um unsere Sünde willen, geschlagen um unsere Übertretung willen. Die Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Geschrieben, als wäre es schon passiert, und es war noch in der Zukunft. Der Geist Gottes überbrückt die gesamte Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was bedeutet Zeit in den Augen Gottes? Gott ist über der gesamten Zeit erhaben. Er lässt sein Wort aussprechen und wacht dann darüber, um es zur rechten Zeit zu erfüllen. In Vers 16 steht hier, ebenso ist es ja in allen seinen Briefen der Fall, wenn er in ihnen auf diese Dinge zu sprechen kommt. In diesen findet sich allerdings manches schwer Verständliche, das die Unwissenden und Ungefestigten ebenso zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, wie sie es auch bei den übrigen Schriften tun. Es bleibt eben dabei. Verdreht jemand die Schrift, dann ist er selber auch verdreht. Dann verdreht er die Botschaft. Dann verdreht er das, was gesagt wurde und meint, etwas Besonderes geformt und gemacht zu haben. Gott hat Menschen, die er belehren kann, die sich etwas sagen lassen, die sich zurechtbringen lassen und die Zugang zu ihm und zur Quelle der göttlichen Offenbarung haben. Wie es betont wurde, alles, was von Gott kommt, ist nicht in einem Gremium beschlossen worden, nicht vom Hohen Rat, nicht von irgendeinem Podium verkündigt worden. Heilige Männer, sie traten auf, sie wurden vom Lande genommen, die Hirten wurden genommen, wer immer sie waren, und Gott sandte sie, gebrauchte sie. Nicht ein einziges Mal hat er irgendeinen Propheten genommen, der ein Theologe gewesen wäre, damit sein Wort nicht vermischt wird, sondern dass es heilig und rein verkündigt wird. Und mit Saulus hat er dann die Ausnahme gemacht, aber der begab sich 3,5 Jahre in die Wüste Arabiens und da ist es wirklich wüst und leer. Da hat er alles herausnehmen können, was vorher hineingetan worden war und öffnete sich der Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Wir haben es weder im Alten noch im Neuen Testament mit einem Gemisch zu tun, sondern mit reiner göttlicher Wahrheit, die durch göttliche Inspiration gekommen ist. Und dafür sind wir ebenfalls dankbar. Sollte etwas Schwerverständliches im Worte oder in den Predigten eines Gottesmannes sein, dann muss man es nicht um jeden Preis ergründen wollen oder einordnen müssen. Wir sind doch unter keinem Zugzwang. Wir können doch ganz schön abwarten und sehen, in welch einer herrlichen Weise Gott all die Dinge geschehen lassen wird. Wichtig ist doch nur, dass wir Anteil daran haben, dass wir innerlich zubereitet werden, wenn diese Dinge geschehen, dass wir sie aus Gnaden miterleben dürfen. In Vers 17 steht, weil ihr dies nun zum Voraus wisst, Geliebte, so seid auf eurer Hut, dass ihr nicht durch die Verirrung der gewissenlosen Leute mit fortgerissen und aus eurem eigenen festen Glaubensstande herausgeworfen werdet. Das ist wiederum eine ganz ernste Mahnung. Hier schreibt Petrus von der letzten Zeit, dass wir eifrig bemüht sein sollen in Erwartung dieser Dinge. Da ist ja die Rede von dem Tag des Herrn in Vers 10 und dass Himmel und Erde sich auflösen werden. Von dem Tage Gottes ist die Rede und dann die Verheißung. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und im Anschluss daran dann diese Ermahnung, darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Wenn ich jetzt hier lese, dass Petrus dieses in Verbindung damit schreibt, dass er den Tag des Herrn erwähnt, der brennen wird wie ein Ofen. Und er sagt, wenn Paulus in seinen Briefen auf diese Dinge zu sprechen kommt, ja, gehen unsere Gedanken, da nicht hundertprozentig zu 1. Thessalonicher 5, wo Paulus schlicht und einfach schreibt, ihr kennt ja alle dieses Wort, aber lasst es mich eben lesen. 1. Thessalonicher 5, was aber die Zeit und Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keiner schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich. Petrus und Paulus, all diese Männer Gottes, haben von der Zeit geschrieben, in der wir jetzt angekommen sind. Sind es gerade ein paar Wochen her, wo diese beiden Worte Schlagzeilen gemacht haben, Friede und Sicherheit. Die sogenannten Supermächte saßen doch an einem Tisch und Daniel schreibt, sie sitzen an einem Tisch und belügen einander. Gott hat es so gefügt, dass die Gesamtentwicklung entsprechend seinem Worte vor sich geht. Und wir sind auch dafür dankbar, dass unsere Augen geöffnet worden sind. Was sollen wir da deuten? Paulus hat hier geschrieben, über den Tag des Herrn braucht ihr gar keine Belehrung. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen. Was brauchen wir da? Eine Kalkulation. Wir merken doch ganz genau, wie viel die Uhr geschlagen hat. Wir können die Handschrift an der Wand lesen. Wächter, wie spät ist in der Nacht? So steht's im Propheten Jesaja. Und die Antwort kommt in einer ganz gewaltigen Weise. Der Morgen kommt und auch die Nacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, so kommt ein andermal und fragt. Wir wollten mehr wissen, weil die Zeit da ist. Wir sind gekommen, wir fragen Gott, in welcher Zeit leben wir, Herr? Und er gibt uns die Antwort, er gibt uns die Schriftstellen, er öffnet uns das Herz und die Augen, damit wir sehen können. Das ist Leitung des Heiligen Geistes. Das sind keine Mutmaßungen, das ist nicht gefühlt hier oder getastet da. Das ist göttliche Weisung zur rechten Zeit. Die Heilige Schrift ist geistliche Speise, sie ist auch Orientierung, sie ist ein Licht auf unserem Wege. Sie ist uns vieles, ja alles in allem geworden. Aber merkt ihr, wie Petrus ja vorher die Briefe des Paulus gelesen haben muss, weil er schreibt, ebenso ist es ja bei ihm in all seinen Briefen der Fall. Jawohl, manches schwer verständliche. Und das sei jetzt keine Anmaßung, aber die Zeit war damals noch nicht da. Es war die Rede vom Tag des Herrn, die Erwartung der nahen Wiederkunft, aber die Zeichen der Zeit waren noch nicht in Erfüllung gegangen. Und selbst die Männer Gottes haben doch in die Schrift hineingeschaut und sich gefragt, Herr, ist es denn jetzt soweit? Sind ja fast, wie schon gesagt, 2000 Jahre vergangen. Heute ist das Schwerverständliche leicht verständlich geworden, weil die Zeit reif ist, weil wir mitten in diese Entwicklung hineingestellt worden sind. Wir brauchen niemanden mehr, der uns die Schrift deutet, die Zeichen der Zeit, die Erfüllung alles dessen, was Gott vorausgesagt hat, lässt uns klar und deutlich wissen, in welcher Zeit wir angekommen sind. Seid ihr nicht froh darüber, dass wir in dieser Weise doch von Gott buchstäblich belehrt werden und in alle Wahrheit geführt werden? Dass hier niemand kommen braucht mit Bänden und Nachschlagewerken. Hier wird nachgeschlagen. Hier ist mehr als ein Band. Hier sind Bände. Aber sind alle hier drin. In einem einzigen Band zusammengefasst. Halleluja. Oh, preis sei Gott. Ich wünschte manchmal, dass Paulus und Petrus noch hier sein könnten, um das alles mitzuerleben, mitzusehen, was wir jetzt gewürdigt sind, mitzuerleben. Amen. Direkt vor der Wiederkunft des Herrn. Aber in dem Moment, wo es dann ja soweit sein wird, gibt's ja eine Begegnung mit allen, die uns vorausgegangen sind, und mit dem Herrn. Dann wird Paulus und Petrus, Abraham, Isaac und Jakob, dann werden alle Heiligen aus der Zeit des Alten Testaments und aus dem Abschnitt des Neuen Bundes vor dem Herrn sein. Und gemeinsam werden wir dann das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes singen, wie es uns in Offenbarung 15 von der Schar am kristallenen Meer gesagt wird. Dieser Tag ist nahe herbeigekommen. Niemand braucht eine schriftliche Belehrung darüber. So hat es hier Paulus geschrieben. Darüber keine schriftlichen Belehrung bedürft. Wer bedarf sie denn heute? Bedarf heute jemand einer schriftlichen Kalkulation? Irgendeine Darlegung, dann und dann wird es sein? Niemand, nein. Hier haben wir es im Worte Gottes. Wir schauen uns um. Wir registrieren all die Dinge, die um uns herum geschehen und erkennen, dass die Zeit ganz nahe gerückt ist. Nun sagt oder schreibt hier Petrus, weil ihr dies nun im Voraus wisst, Geliebte, so seid eifrig auf eurer Hut, dass ihr nicht durch die Verirrung der gewissenlosen Leute mit fortgerissen und aus eurem eigenen festen Glaubensstande herausgeworfen werdet. Auch da müssen wir noch auf der Hut sein. Wer da stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und wer im Worte Gottes fest gegründet ist, der sehe zu, dass er noch fester gegründet wird. Und wer schon gewiss ist, der werde noch gewisser. Und wer heilig ist, heilige sich noch mehr. Und wer rein ist, reinige sich noch mehr. Und dringe durch und bleibe in Gott und in seinem Wort bis ans Ende. Amen. Darum geht es doch heute. Denn wie Bruder Brenham oftmals gesagt hat, das Echte und das Andere wird so eng beieinander liegen. Es wird hier die Rede von Entrückung sein und auch da. Hier die Rede vom geoffenbarten Wort und auch da. Glaubt ja nicht, dass Rom eine Verführung für die Braut bedeutet. Das glaube ich in alle Ewigkeit nicht. Der Abstand ist viel zu groß. Glaubt mir auch nicht, dass die Kirchen oder der Weltrat der Kirchen eine Gefahr für die Braut bedeutet. Der Abstand ist doch so groß. Was haben wir denn gemeinsam? Nein, nein, nein. Die Sache sieht ganz anders aus. Und da wollen wir absolut niemandem etwas. Aber wie es am Anfang war und der Apostel Johannes schreiben musste, ob mir und dir das gefällt oder nicht, das möge Gott dann entscheiden. Aber er hat geschrieben, sie sind aus unserer Mitte hervorgegangen, haben aber nicht zu uns gehört, sonst wären sie bei uns geblieben. Wahrheit bleibt immer Wahrheit, von Anfang bis zu Ende. Ich habe es wohl gestern Abend hier gesagt, nie werde ich daran glauben können, dass Menschen heute in der Wahrheit, morgen im Irrtum, heute stimmt's und morgen nicht, heute dies, morgen das. Ich kann daran nicht glauben. Ich kann wohl glauben, dass wir Prüfungen ausgesetzt werden. Ich kann glauben, dass wir Entscheidungen zu treffen haben. Ich kann glauben, dass wir von Erkenntnis zu Erkenntnis geführt werden. Aber nicht von Irrtum zu Irrtum, sondern von Klarheit zu Klarheit und von Wahrheit zu Wahrheit. Und wir werden auferbaut auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde. Und wo dieser allerheiligste Glaubensgrund verlassen wird, da wird notgedrungen auf Sand gebaut. Und das kann man eigentlich in Verbindung mit Matthäus 7 sehr deutlich nachlesen, wo der Herr den Menschen, die vieles aufzuweisen hatten, gesagt hat, dass sie von ihm weichen sollen und dass er sie nicht kenne. Und direkt danach, das steht von Vers 21 bis 23 in Matthäus 7, und von Vers 24 steht, darum wird jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen tut, einem klugen Manne gleichen, der sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. Ein Mensch, der die Worte Gottes hört und danach tut, baut auf dem unerschütterlichen Fundament. Er baut auf dem Eckstein, der zugleich der Schlussstein ist, nämlich der erste und der letzte, Alpha und Omega. Er baut auf dem Grund, der ein für allemal gelegt wurde, und dieser Grund ist Jesus Christus, unser Herr. In Vers 26 steht, wer jedoch diese meine Worte hört und nicht nach ihnen tut, der gleicht einem törichten Manne, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Wir alle kennen ja die Gesamtgeschichte und wir möchten hier keinen verurteilen. Im Gegenteil, wir haben uns selber zu prüfen, ob wir auf diesem Grund gebaut haben, auf diesem absoluten Fundament der Heiligen Schrift, oder ob wir einiges zusammengetan haben, auf dem wir dann weiterbauen. Wir bauen auf dem einzigen Grund und Boden, der für die Gemeinde ein für allemal bestimmt worden ist. Und deshalb, wenn die Stürme kommen, bleiben wir bestehen. Die Stürme kommen, der Platzregen kommt, die Winde wehen. Wir singen's ja in dem Liede, das Geschwister Geidert schon manchmal vorgetragen haben. Winde wehen. Und dabei bleibt es auch. Aber der Unterschied besteht doch darin, ob der Wind dich umwerfen kann oder ob du stehen bleibst. Wenn der Wind, sogar ein Sturm, einhergefahren ist und die Häuser sind stehen geblieben, dann ist doch umso mehr Dank in den Herzen der Menschen. Denn dann haben sie der Prüfung, die über sie kam, standgehalten. Wenn aber nicht, was dann? Dann muss man zugeben, dass es nicht auf den Felsen gebaut worden war. Es war noch eine Stelle, die ich lesen wollte. Und dann werden wir beten hier im 1. Petrus, im 3. Kapitel von Vers 9 oder Vers 8 steht geschrieben, schließlich aber seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, denn dazu seid ihr berufen, damit ihr Segen ererbet. Denn wer seines Lebens froh werden will und gute Tage zu sehen wünscht, der halte seine Zunge vom Bösen fern und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach, denn die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Flehen. Dagegen ist das Angesicht des Herrn gegen die Übeltäter gerichtet. Welch ein ermahnendes Wort wird hier an uns alle gerichtet. Auch das ist Wort Gottes. Nicht nur Dinge der Belehrung, die uns persönlich nicht treffen, sondern auch die persönliche Unterweisung, Belehrung und Ermahnung gehört dazu. Wer die Belehrung über den Heilsplan Gottes aufnimmt, soll auch die persönliche Belehrung für sich aufnehmen. Wir können es nicht voneinander trennen. Wir können das Wort Gottes nicht in zwei verschiedene Kategorien einteilen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Ermahnung, zur Erbauung, damit der Mensch Gottes vollkommen dastehe, zu jedem guten Werk geschickt. So schreibt wohl Paulus an Timotheus. Hier werden wir aufgefordert, schließlich aber seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig. Wer von uns kann schon sagen, dass er barmherzig und demütig ist? Vom Herrn lesen wir's. Dass er sanftmütig, dass er barmherzig, dass er demütig ist, das wissen wir. Er war's und ist es heute noch. Was aber jetzt mit mir und mit dir? Schließlich aber seid alle, nicht nur einige, nicht nur eine Handvoll, nicht nur wenige, seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, denn dazu seid ihr berufen, damit ihr Segen ererbet. Wir möchten alle Segen empfangen und Gott hat ihn uns ja schon bereitgestellt. Wollen wir doch die Voraussetzungen dafür erfüllen, damit diese Schleusen geöffnet werden, dass nicht mehr die Verstopfung über uns ist, sondern der Strom der Gnade sich in mächtiger Weise ergießen könnte. Wie viele sehnen sich danach, wie der Liederdichter singt, Tropfen der Gnade, sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Aber da sind Bedingungen zu erfüllen. Einmütigkeit, Mitgefühl, Bruderliebe, barmherzig, demütig und was alles dazu gehört. Von selber bringt das keiner von uns mit, noch ist er imstande, es irgendwie zu tun. Aber Christus in uns wird dann die Kraft Gottes sein, durch die alles das bewirkt werden kann, was vor Gott gefordert und worauf er sieht und was er von uns erwartet. Auch die anderen Mahnungen, denn wer seines Lebens froh werden will und gute Tage zu sehen wünscht, der halte seine Zunge vom Bösen fern und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Wie oft reden wir eine Sache nach? Und es ist Lug und Trug. Und wir sagen, ja, wir haben es doch gehört. Wir haben es aus einer zufälligen Quelle. Ich habe das nicht ganz mit Absicht und noch nicht ganz ohne Absicht eben gesagt. An sich hätte zuverlässig dahin gehört. Es heißt doch immer, ich habe es aus einer zuverlässigen. Ersetzt das Wort mal bitte mit zufällig, dann trifft das viel besser zu. Viel besser. So zuverlässig, wie du bist und ich, so zuverlässig sind auch alle anderen. Und so wie du und ich uns täuschen können, und wie du und ich im Unrecht sein können, und wie du und ich die Sache nicht richtig zu sehen brauchen, so ist es mit all denen, die dir und mir etwas sagen wollen. Und wir sagen die Dinge nach, haben Trug geredet in rauen Mengen, und kommen dann vor das Angesicht des Herrn und wundern uns darüber, dass der Durchbruch nicht da ist, der Segen Gottes nicht strömen kann. Hier wird uns nicht nur der Rat gegeben, sondern es ist ja dringend und es ist zwingend. Denn wer seines Lebens froh werden will und gute Tage sehen, möchten wir alle, der halte seine Zunge im Zaume und vom Bösen fern, dass seine Lippen nicht Trug reden. Nicht nur Trug, den du sagen würdest, das genügt eigentlich schon. Wenn jeder seinen eigenen Trug sagt, das ist schon zu viel. Aber wenn dann noch weiter gesagt wird, was andere gesagt haben und wie das dann irgendwo am Ende herauskommt, da stehen selbst einem, der kein Haar mehr hat, noch die letzten Sachen zu Berge. Aber die Sache ist für mich sehr, sehr ernst. Sehr ernst. Wir leben in der letzten Zeit. Und glaubt mir, Gott spricht nicht zu den Stühlen, auf denen wir sitzen. Gott spricht zu unseren Herzen. Er will, dass wir sein Wort bewahren, dass wir es behalten, dass es Speise für uns ist und dass wir uns danach richten. Hüten wir uns davor, unsere Zunge an irgendeiner Sache zu beteiligen. Wenn 100-mal betont wird, das ist wahr und das ist wahr, wer weiß, ob es wahr ist. Gott allein und sonst niemand. Jede Sache hat ohnehin zwei Seiten. Hier steht weiter geschrieben, er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Mehr können wir nicht tun. Den Rest müssen wir Gott überlassen. Und er ist dann der Richter. Die Verheißung lautet, denn die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Flehen. Dagegen ist das Angesicht des Herrn gegen alle Übeltäter. Möge Gott aus uns Menschen machen, die in seinen Wegen wandeln, sein Wort zumindest befolgen möchten, dass der Wille da wäre, dass ein Verlangen da wäre. Und wenn es uns mal nicht gelingt, dass wir sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe dich betrübt, hilf mir, das nächste Mal meine Prüfung zu bestehen, dass wir inneres Leid darüber empfinden. Und jetzt noch zum Schluss, das uns allen seit vielen Jahren bekannte Wort, denn das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Werdet also besonnen, 1. Petrus 4, Vers 7. Denn das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Das Wort Liebe zieht sich durch die Heilige Schrift wie ein roter Faden, aber es darf sich nicht nur durch die Heilige Schrift ziehen, es soll sich durch dein und mein Leben ziehen, soll eine Spur zu sehen, eine Spur zurückgeblieben sein, wo du mehr getan hast, als von dir gefordert wurde, wo du mit Liebe geantwortet hast, wo Hass entgegengebracht wurde. Es muss eine Spur zurückbleiben, die über das Menschliche hinausgeht. Menschliche Reaktionen sind ganz anders. Aber wir sind Gotteskinder geworden und wir wollen göttlich und geistlich reagieren. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Und weil wir das wissen, wollen wir uns vom Herrn die Gnade erflehen und schenken lassen, das alles zu beherzigen, um in den Stand vor seinem Angesicht zu gelangen, indem wir wohlgefällig vor ihm werden. Nicht selbstgefällig, wohlgefällig. Auch das liegt so eng beieinander. Wie viele Dinge liegen so nahe beieinander. Selbstgerechtigkeit und Gottesgerechtigkeit. Und viele andere Dinge liegen so nahe beieinander. Wir wollen das Echte, das Göttliche. Und der Himmel ist voll davon. Viele haben schon aus seiner Fülle Gnade um Gnade genommen. Jetzt dürfen wir noch nehmen, denn es ist noch nicht weniger geworden. Ich habe noch nicht gehört, dass irgendjemand oder dass Gott gesagt habe, es ist fast erschöpft. Nein, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Amen. Auch heute, Gottes Brunnen hat Wassers die Fülle für dich und für mich. Amen. Auch heute. Und so werden wir im Glauben kommen, anbeten und danken, denn Gott hat Großes an uns getan. Amen. Amen. Wem ist das Wort Gottes an diesem Wochenende wieder größer geworden? Darum ist Gott segnet. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht etwas Herrliches? Wenn Gottes Wort uns groß ist, wenn es uns anspricht und wenn wir wissen, dass wir gemeint sind und dass es uns gehört, was der Herr verheißen hat. Immer haben diejenigen, denen der Herr Verheißungen gab, auch diese Verheißungen erlebt. Abraham erlebte, was Gott ihm verheißen hat. Israel erlebte, was Gott Israel verheißen hat. Die Gemeinde erlebt, was Gott der Gemeinde verheißen hat. Die Braut wird erleben, was der Bräutigam ihr verheißen hat. Alles in seiner Ordnung. Von Gott wunderbar gefügt und geführt. Vergessen wir den Gedanken nicht. Zuerst sind wir in das eingeführt worden, was Gott vorhat. Und dann sollen wir eingefügt werden, platziert. Frère Gilson, ja, du weißt ja, ja, das ist das Geheimnis. Und deshalb kommen wir zusammen. Nicht um irgendwelche neuen Dinge zu hören, um uns diese alten Verheißungen neu vor Augen zu führen und sie in unseren Herzen aufzunehmen. Den Rest wird Gott aus Gnaden tun. Seid ihr alle gestärkt worden?
Amen.
Hat sich euer Kommen gelohnt?
Amen.
Dann hat sich mein Kommen auch gelohnt.
Amen.
Lob und Dank sei unserem Gott. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade, dass wir noch so zusammen sein können. Wie lange noch? Wie lange noch? Das weiß der Herr. Das weiß der Herr. Aber wir sind Gott jedes Mal dankbar, wenn wir zusammen sein können. Bruder Russ wird es sicherlich noch sagen, aber ich möchte es meinerseits auch noch betonen. Wir erwarten euch alle am 28. Dezember und gemeinsam werden wir dann die Zeit, die Tage haben und in das neue Jahr mit dem Herrn hinübergehen. Wir laden alle französisch sprechenden Leute ein, wir laden alle italienisch sprechenden Leute ein und alle deutsch sprechenden, polnisch und tschechisch und wer sie alle sind und russisch, was immer sie sein mögen, wir laden sie alle ein. Kommt alle und höret das Wort des Herrn. Könnt ihr alle von Herzen glauben?
Amen.
Könnt ihr wirklich ohne Mühe glauben?
Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich habe es oft genug gesagt. Gott ist glaubwürdig, Gott ist vertrauenswürdig und so ist es Gottes Wort. Glaubwürdig und vertrauenswürdig. Sind ja nicht Worte eines Menschen, sind ja doch Worte Gottes, wie wir es gehört haben. Und in diesen Worten Gottes ist lebendiger Glaube verankert.
Amen.
Betet noch für mich, ich werde noch kurz vielleicht in London sein müssen und dann ja die Rundreise, wie sie geplant worden ist, und dann auch noch in Palermo und wieder zurück. Ich sage dem Herrn immer, ich bleibe zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, dann sage ich nichts mehr. Dann sage ich nichts mehr. Dann muss es wieder weitergehen. Aber ich freue mich, dass wir Brüder hier haben. Gedenkt alle, Bruder Russ, Bruder Schmidt, alle Brüder, die hier am Orte als Säulen der Gemeinde stehen. Und auch Brüder, die nicht namentlich erwähnt werden. Ihr wisst, es fällt dann langsam schwer, weil man dann vom Ersten bis zum Letzten erwähnen müsste. Aber ihr wisst alle, wer gemeint ist, wir schätzen alle Brüder und alle Schwestern, die in allen Stürmen stehen bleiben, ob die Stürme euch betreffen, ob sie persönlicher Art sind, lehrmäßiger Art, was immer da sein mag. Wer auf den Felsen gegründet ist, der bleibt stehen. Der bleibt stehen. Den kann der Sturm nicht umwerfen. Und so sind wir dankbar für alle. Es wird sich gelohnt haben. Es wird sich am Ende gelohnt haben. Lob und Dank sei dem lebendigen Gott. Ja, bitteschön, Bruder. Ein Wort für Gebet.
Ich glaube, es ist wohl alles gesagt worden. Und wir sind wirklich dankbar für diese Zeit und für diese Zusammenkünfte. Das ist etwas Kostbares für uns, die wir glauben. Ich möchte was sagen, vielleicht sollte ich es auch nicht sagen, aber wer sind wir? Wir sind nur schwach und elend, aber er ist allmächtig und er kann Zeit und Stunde dazu benutzen. Das wäre unsere größte Freude. Ich glaube, wenn Menschen noch einmal zur Erleuchtung kommen könnten, Gott möge helfen, ist mein Gebet. Auch ich danke euch alle, Brüder und Schwestern, dass ihr keine Mühe gescheut habt. Wir haben nicht mit so vielen gerechnet an diesem Wochenende, weil ja schon beinahe die Feiertage vor uns liegen. Aber ich sehe, die Liebe Gottes hat euch gezogen. Ja, die Liebe Gottes, die schmiegt uns zusammen. Und wir müssen zusammen stehen bleiben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen werden. Und wir müssen noch beten, für die abseits stehen, dass Gott noch helfen möchte, dass Gott noch Gnade schenken möchte. Noch heute, liebe Brüder, wir wissen nicht, ob es noch einen Morgen geben wird. Wir wissen nicht Zeit und Stunde, aber es kann ja die letzte Stunde sein, wir wissen es noch nicht. Gott weiß alle Dinge wohl, möge er Gnade schenken. Lasst uns noch gemeinsam einmal beten und Gott bitten, er möge mit uns sein und mit allen, die auch nicht hier sein konnten an diesem Wochenende. Er möge unsere Geschwister von außerhalb segnen. Unser Bruder erwähnte schon von überall, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Wir grüßen euch alle und fühlen uns mit euch verbunden. Und unser Wunsch ist, Gott möge euch segnen. Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass du uns gerufen hast aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Herr, es schmerzt uns sehr, wenn wir sehen, wie Menschen vom Feind so sehr, Herr, geführt werden oder festgehalten werden. Herr, wir möchten niederfallen und bitten, Herr, dass du gnädig sein möchtest, noch vielen, Herr, die so, Herr, in dieser Bitterkeit hineingelangt sind, o Herr. Du wolltest sie hinausführen, o Herr. Mein Gott, hilf auch uns in dieser Gemeinde, an dieser Stätte. Nimm alle Bitterkeit aus jedes Herz hinaus, o Herr. Mein Gott, wir brauchen deine göttliche Liebe, deinen göttlichen Frieden, o Herr, untereinander, zueinander, füreinander, o Herr. Mein Gott, das sollen nicht nur Worte sein, sondern ich bitte, du wollest Gnade allen Herzen schenken, o Herr. Mein Gott, du weißt, wir vermögen nichts zu tun. Wir können uns hier tot predigen, Herr. Es sei denn, du belebst die Herzen und du bewegst die Herzen, o Gott. Preis sei deinem herrlichen und wunderbaren Namen. Ich bitte, Herr, du wolltest mit meinen Geschwistern sein auf den Heimweg und du wolltest sie bewahren. Und wenn es noch eine Zusammenkunft gibt, Herr, dann wolltest du uns zusammenführen, Herr, und uns segnen aus dem Reichtum deiner Gnade. Ist mein inniges Gebet und unser aller Gebet, Herr, in den teuren Namen Jesu. Halleluja. Glory deinem herrlichen und wunderbaren Namen. Wir beten dich an. Halleluja. Halleluja. Glory, Preis, Ruhm und Dank sei dir, o Gott, du treuer Gott. Halleluja. Oh Gott. Oh Gott.